Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum diesjährigen zweiten RefLab Podcast Festival. Mein Name ist Evelyn Baumberger, ich bin Co-Leiterin des RefLab und für die allerletzten, die das RefLab jetzt noch nicht kennen und da sind, RefLab ist kurz für reformiertes Labor. Wir gehören zur reformierten Landeskirche Zürich und machen Podcasts und Videos, wo es um die tiefgründigen Fragen des Lebens geht. Um den Sinn des Lebens, darum, wie man mit dem umgehen kann, was so passiert in der Welt und im eigenen Leben oder wie Beziehungen gelingen können zu einem selbst, zu anderen Menschen oder zu dem, was wir Gott nennen. Vielleicht auch dazu, wie man Erleuchtung findet. Erleuchtung garantiert, das kriegt ihr nämlich jetzt gleich. Das ist ein Podcast, der mich selber vor allem immer wieder neugierig macht. Was es im Bereich Religion alles für Themen gibt, wozu Menschen alles forschen, das ist sehr spannend. Es ist ein Podcast, den ich auch mag, weil er so kurz und knackig ist. Das ist genau mein Format. Gastgeberin im Podcast ist Dorothea Lüdekens, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität hier in Zürich. Ich habe selber als Theologiestudentin ein paar Vorlesungen bei ihr genossen und es waren solche Vorlesungen, bei denen dieses Verb tatsächlich anwendbar ist. Auch ihren Gast heute habe ich schon das Gefühl zu kennen. Wir sind nämlich zusammen über Instagram schon länger connected und haben uns heute zum ersten Mal live gesehen. Dunja Shabat-Da, Religionswissenschaftlerin. Sie forscht am Center for Religious Studies in Bochum. Dunja ist auch beim Podcast-Projekt Schöner Glauben dabei, das ihr vorher hier erleben konntet. Jetzt wünsche ich gute Erleuchtung. Und einen Applaus für Dorothea Lüdekens und Dunja Shabat-Da. Schön, dass ihr da seid.
Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Bei uns ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüdekens, eben von der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Und ich möchte mich als allererstes bei euch Festivalleuten bedanken für diese Einladung, denn ich bin ja schließlich keine hauptberufliche Podcasterin. Ich bin hauptberuflich Wissenschaftlerin und insofern erwartet man von mir mal in erster Linie, dass ich Forschung treibe und Studierende unterrichte. Und das mache ich auch wirklich richtig gern. Ja, Dunja und mich, uns beide verbinden sehr unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass wir beide Glitzer schätzen und Andi, der sonst für die Technik zuständig ist, ohnehin der Meinung ist, es gibt zu wenig Glitzer auf der Welt. Wir teilen diese Meinung mit Andi. Uns verbindet aber auch, dass wir beide wirklich begeistert sind von unserem Fach, von der Religionswissenschaft. Und dass wir finden, Wissenschaft überhaupt sollte mehr in die Öffentlichkeit.
Auf jeden Fall.
Also Wissenschaftskommunikation ist etwas, was uns beide umtreibt. Dunja, du machst Wissenschaftskommunikation vor allen Dingen im Augenblick über REMIT, also die religionswissenschaftliche Medien, den religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienst mit YouTubes, YouTube-Videos. Außerdem bist du vielen bekannt, was Herr Evelyn schon sagte, natürlich über Insta. Und du bist bekannt über den Podcast Schöner Glauben, der auch hier auf dem Festival unterwegs ist. Dunja, du bist Religionswissenschaftlerin, du bist Japanologin und du forschst zur Atmosphäre in Räumen. Und da du keine Philosophin bist, kannst du das nicht im luftleeren Raum tun, sondern brauchst was sehr Konkretes, konkretes Fallbeispiel. Und das beginnt schon, da beginnt schon die eine der Spezifitäten. Ein unübliches Thema. Dunja forscht nämlich zu christlichen Kirchen in Japan und zu deren Atmosphäre. Das ist das Fallbeispiel. Du hast auch zu anderen gesellschaftlich wirklich relevanten Themen gearbeitet schon. Du hast gearbeitet zu der Frage, wie Menschen umgehen mit Krisen, mit Katastrophen. Und du arbeitest zu Gaming, zu Videospielen.
Ja.
Und am liebsten, nach dem Dank, dass du aus Essen bzw. Bochum hierher gekommen bist, würde ich da nämlich gleich einsteigen. Wie bist du dazu gekommen? Bist du so der Nerd als Jugendliche, oder ich weiß nicht, wie man das gendert, die Nerdin als Jugendliche gewesen, die sich im Keller verkriecht und nur noch den Bildschirm vor sich hat und alle sozialen Kontakte abbricht? Oder war das anders?
Also ich würde mal behaupten, es war sehr anders. Ich habe 3 Schwestern und wir zu dritt haben viel Zeit gehabt, zu Hause zu spielen. Unter anderem draußen, da haben wir sonst was mit unseren FreundInnen gemacht, aber an regnerischen Tagen haben wir uns die PlayStation genommen und früher den Gameboy und haben gemeinsam, also eine Person hat gespielt und die anderen haben zugeguckt und haben uns Tipps gegeben, was kann man eigentlich machen als Zeitvertreib, aber eben auch, um voranzukommen, später natürlich hoch im Kurs SingStar, also PlayStation und Sing-Karaoke, was ich immer noch gerne mache, wenn ich in Japan bin. Genau, und das haben wir so ein bisschen gemeinsam, würde ich sagen, gemacht als Geschwister und mit FreundInnen. Und da kam ich so da rein. Also meine Schwester hat mal ein Gameboy geschenkt bekommen und seitdem haben wir alles gespielt. Pokémon, irgendwelche anderen Spiele auf der PlayStation, Mario und all diese Dinge, die man so kennt. Genau, wenn die Freunde keine Zeit hatten oder wenn man einfach sich gegenseitig bekämpfen musste in so Kampfspielen. Weil manchmal müssen Streits da ausgetragen werden. Ich war immer sehr gut.
Ich habe ja lange das Vorurteil gehabt, eigentlich bis vor kurzem, bis ich mich angefangen habe vorzubereiten auf heute, dass tatsächlich Jungen und Männer viel mehr spielen als Frauen. Und was jetzt meine eigene Familie betrifft, glaube ich, ist das auch so gewesen, vielleicht auch immer noch so. Und du hast mir dieses Vorurteil gründlich ausgetrieben.
Ja, ist tatsächlich so, dass es heutzutage Studien gibt, die zeigen, dass fast 50% der Spielenden Frauen sind oder weiblich gelesene Personen sind, die eben in ihrer Jugend, aber auch später verschiedenste Sorten von Spielen spielen. Und wir reden jetzt ja größtenteils heute über also Gaming-Videospiele oder auch digitale Spiele. Und da sind ja verschiedene Medien auch drin. Also klar, ganz typisch die Konsole, der Gameboy oder der Nintendo DS oder die Switch oder wie sie jetzt alle heißen, PlayStation. Aber dann auch der Computer und auch das Smartphone, wo auch super viel drauf gespielt wird. Und das spielen heutzutage so viele Menschen wie noch nie digitale Spiele. Und ich habe jetzt Zahlen für Deutschland und für die Schweiz dabei. Ich will mal einmal gucken, dass ich die nicht verwechsel. Also laut den Statistiker-Studien spielen ungefähr 60% der Deutschen digitale Spiele. Das ist sehr, sehr hoch. Aber wie gesagt, viele davon sind diese Smartphone-Candy-Crush-Games, wo man dann in der Bahn jemanden sitzt, der so irgendwelche Sachen da auf seinem Handy spielt. Genau, aber auch in der Schweiz spielen ungefähr 65% der Bevölkerung regelmäßig Videospiele. Das finde ich ganz schön viel. Und die meisten sind zwar immer noch jünger als 45 Jahre, aber ein Viertel ist auch zwischen 45 und 59 Jahren alt. Das heißt, das Vorurteil, dass man sehr jung spielt, ist auch eigentlich ausgelöscht dadurch.
Also ich selber bin eben keine Gamerin. Das heißt, SimCity, das habe ich mal irgendwann vor Urzeiten, das gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Doch, ich glaube schon.
Ja. Ja. Also das habe ich mal mit den Kindern mitgespielt, aber das war schon, und bei FIFA, der erste Versuch war derartig fiaskomäßig, dass ich das gelassen habe. Ich sehe das beim Zugfahren tatsächlich, also so neben einem, dann ist es meistens das Handy. Ich habe es im vorletzten Semester auch mal leider im Unterricht gesehen, als eine Studentin vertieft war. Das fand ich dann weniger prickelnd und die war erstaunlich wenig peinlich berührt, sondern behauptete, sie könne hervorragend mir zuhören und mitdiskutieren, während sie spielt. Im Gegenteil, es würde sie beruhigen. Ah. Das hat mich ziemlich fassungslos gemacht. Ich habe das Argument jetzt allerdings von noch jemandem gehört. Kannst du denn sagen, was eigentlich überhaupt die Faszination ausmacht?
Also wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, ich vermute mal die Studentin in deinem Seminar, die hat vielleicht irgendwas gespielt, um so ein bisschen dieses Fidgeting zu machen, die Hände zu bewegen, während man besser zuhören kann, warum ich immer früher gemalt habe und andere Leute vielleicht stricken im Unterricht. Aber ich denke, die Faszination an Spielen, da gibt es eine große Bandbreite, ne? Ganz viele verschiedene Dinge sind spannend an Spielen. Ich rede jetzt mal über die ein bisschen komplizierteren, also außerhalb jetzt von Tetris oder so. Sagen wir mal World of Warcraft zum Beispiel, wo du in eine Rolle schlüpfst und in eine Welt gehst und wirklich Abenteuer erlebst. Und Spiele sind in gewisser Weise schon ähnlich auch wie Filme und Bücher, also Literatur. Die eben geben dir die Möglichkeit zu fliehen in eine andere Welt, aber was sie auch machen, ist, dass du ja selbst dort agierst, entweder als eigener Charakter oder indem du eine Rolle annimmst, die es schon gibt und dann erlebst du Dinge, die du in der realen Welt nicht erleben kannst. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, der in Spielen eben stärker ist als in anderen Medien, weil du selber interagieren kannst mit der Welt und die Welt änderst, in der du da bist. Also das ist besonders relevant für Abenteuerspiele oder eben so Rollenspiele oder für Strategiespiele, wo man eben, ich sag jetzt mal irgendwie wie bei Anno, irgendwie die Zeit, weiß ich, 1800 oder so, dann strategisch überlegt, wie kriege ich meine Truppen versorgt, wie kämpfe ich, wie halte ich hier mit jemandem Kontakt oder so, wo stelle ich das Krankenhaus hin, so, und man managt dann so eine Welt, das würde man ja im realen Leben als normaler Mensch nicht machen, außer man ist irgendwie...
Krankenhaus hinstellen? Wieso
also,
nicht?
Nee, nicht das Krankenhaus selber vielleicht, aber die das ganze Land zu managen, also ja. Man spielt so ein bisschen Politikerin, würde ich jetzt mal behaupten, auf aber einer großen Skala. Also Weltpolitik in Victoria 3 zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wo man einfach Rollen einnimmt, die man im normalen Leben nicht einnehmen kann. Auch zum Beispiel, weil sie Magie beinhalten, das ist ja oft in Spielen das, oder weil sie Mord und Totschlag beinhalten, in fast allen Spielen, die ich kenne, wo man irgendwie sich den Weg erkämpft, was man jetzt vielleicht im Alltag nicht unbedingt machen muss oder möchte.
Das ist ja aber eigentlich das Faszinierende. Du sagst einerseits, man möchte etwas machen, was man in der realen Welt oder kann etwas machen, was man in der realen Welt nicht machen kann, vielleicht aber möchte. Fast immer kommt Mord und Totschlag vor. Würdest du sagen, viele Spiele basieren eigentlich darauf, dass ich da etwas ausleben kann, was ich bis zu einem gewissen Grad gerne mal ausprobieren würde, aber nicht in die Praxis umsetzen will?
Es gibt sicherlich solche Beispiele. Ich würde jetzt den meisten GamerInnen nicht unterstellen, dass sie gerne Leute umbringen würden. Ich glaube eher, dass man damit bessere Geschichten schreiben kann, weil es sehr dramatisch ist oder weil man auch weiß, da sind keine Stakes. Das ist nicht wirklich so. Das heißt, du kannst diese Fantasien, die auch in Filmen ja ganz viel sind oder in Büchern, kannst du da mit ausleben. Das heißt, du hast eine aktivere Rolle, als wenn du es jetzt nur lesen würdest oder in einer Serie sehen würdest. Aber du kannst sie halt auch mitgestalten. Ich glaube, dieser Interaktionscharakter, der ist so spannend bei Spielen. Deswegen fühlt man sich tiefer immersiert, also tiefer reingezogen in diese Welten.
Das heißt, ich habe während des Spielens die Möglichkeit, in einer Welt zu leben, die mir sonst nicht zur Verfügung steht, aus welchen Gründen auch immer, weil es eine historische ist oder eine imaginäre, und kann aber gleichzeitig selber handeln in dieser Welt.
Genau. Ja.
Das heißt, ich gestalte das Spiel selber mit.
Genau. Du entscheidest das Schicksal auch teilweise, also je nach Spiel natürlich nur. Das ist je nach Genre auch unterschiedlich, aber je neuer die Spiele sind, desto interaktiver sind sie natürlich auch, weil viel mehr Technik möglich ist, die Computer hochleistungsfähig sind. Und dann kann man einfach so machen, dass die Welt nicht nur eine Kulisse ist, sondern dass sie da ist und mit dir interagiert, wenn du reagierst.
Das heißt auch, dass man in der Regel am Anfang einen Auftrag hat oder weiß, es gibt einen, von dem ich vielleicht noch nicht weiß, was es inhaltlich ist. Und das ist das Ziel. Also FIFA kann ich ja jahrzehntelang spielen.
Ja.
Aber das wären jetzt Spiele, wo es tatsächlich dann ein Ende gibt.
Genau. Also das wären jetzt so, das wäre so ein typisches Adventure-Story-Game. Assassin's Creed zum Beispiel, aber World of Warcraft zum Beispiel, da, das ist so ein Online-Multiplayer-Game, wo mehrere Leute gemeinsam in einer Welt online spielen. Und da hat man dann verschiedene Aufträge, die man annehmen kann von Leuten, die in dieser Welt verteilt sind. Und es gibt so allgemeine Aufgaben, die alle erreichen können. Man kann sich irgendwelchen Gilden anschließen und so. Und das ist dann eher so, dass du es auch eigentlich immer weiterspielen kannst. Du kannst dann ein höheres Level bekommen, immer weiter, immer mehr kämpfen, weil das die Welt immer erweitert wird. Genau, und dann gibt es Spiele wie Baldur's Gate 3 zum Beispiel, wo ich auch drüber geforscht habe, wo du am Anfang eine kleine Aufgabe hast und die ins Unermessliche groß wird. Und am Ende hast du eventuell die Welt ins Verderben getrieben oder gerettet. Kannst du dir aussuchen.
Wäre das eine Verbindung zum Motto des Podcast-Festivals? Alles wird gut?
Ja, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so gerne, obwohl ich jetzt 33 bin, mich abends hinsetze und eine Runde spiele. Weil ich sagen kann, ey, manchmal läuft alles echt nicht gut. Der Tag war scheiße oder ich weiß nicht. Man hat sich gestritten mit irgendwelchen Leuten und man kann sich irgendwie noch nicht vertragen oder was auch immer. Aber wenn ich den Computer anmache und irgendwie in die Welt eintauche von Baldur's Gate oder auch von irgendwelchen anderen Spielen, dann habe ich da erstmal eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt kann ich was machen, was vielleicht zu Hause jetzt nicht funktioniert. Und ganz oft, in den meisten Geschichten, ist man ja auch der Held oder die Heldin. Und dann wird da meistens auch alles gut.
Das heißt, ich bin ein Stück weit geschützt vor dem permanenten Scheitern. Was ich in sagen, unserer realen Welt ja nicht unbedingt bin.
Ja, außer man spielt gegen echte Menschen, kann man ja auch in den Spielen spielen. Also Overwatch ist so ein Shooter-Game, wo man gegen, oder Valorant sind auch so Games, da spielt man dann 5 gegen 5 gegen andere Menschen, die irgendwo anders auf der Welt sitzen. Und da ist die Erfolgsrate so 50-40% gewinnen. Da muss man eben auch einiges einstecken, da wird vielleicht nicht immer alles gut, aber Genau, in anderen Spielen, wie jetzt zum Beispiel Baldur's Gate, da kenne ich mich, wie gesagt, gut mit aus, da kann man am Ende auch die ganze Welt sterben lassen, also ohne jetzt zu spoilern, aber man kann auch die ganze Welt retten und wirklich sagen, so diese große Gefahr, die habe ich beseitigt und die ist weg.
Jetzt hast du, klar, also als Religionswissenschaftlerin sieht man ja an vielen Ecken Religion, Spiritualität, wo andere das vielleicht noch lange nicht sehen. Da schien mir jetzt bei Baldur's Gate das allerdings sehr, sehr offensichtlich ein Thema zu sein. Und ich weiß nicht, ob du gleich darauf einsteigen willst, aber das kam mir vorhin schon so, wenn es sehr oft geht um Welt retten, dann ist so Retterfigur, Erlösungsfigur ja eigentlich das Erste, woran man als Religionswissenschaftlerin oder auch als Theologin denkt. Mhm. Kommt das tatsächlich bei vielen Spielen vor?
Oh, das ist wirklich je nach Spiel unterschiedlich, würde ich sagen. Also du hast Spiele, in denen du als Charakter oder eine Person, die in deiner Gruppe ist, mit der du gemeinsam kämpfst, dass du ausgewählt bist. Die ausgewählte Person, die dann oft, warum auch immer, weise ist und dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, Königstochter oder so und dann irgendwie auch vom Gott eingesetzt oder was weiß ich was ist.
Und das kann ich als Spielerin auch sein.
Da habe ich jetzt kein gutes Beispiel für. Es kann schon sein, aber auf jeden Fall, dass man irgendwie mit einer religiösen Kraft verbunden ist, dass man die Kräfte von einem Gott bekommt oder irgendwie so. Und dann kannst du eben eigentlich schon sagen, da spielt schon so ein Erlöser-Moment mit, würde ich sagen. Mhm. Obwohl es jetzt nicht primär in der Geschichte um Religion geht, sondern einfach man von Göttern gesegnet ist oder so. Und die wollen, dass man die Welt rettet. Und man sich auch fragen kann, warum machen das die Götter eigentlich selber?
aber, das kann man sich bei unserer Welt hier ja auch fragen.
Kann man schon, ja. Oder aber es gibt dann eben im Hintergrund irgendwelche Religionen, die teilweise auch Gottheiten gegeneinander kämpfen. Wo ich sagen würde, da geht es nicht wirklich um eine Erlöserperson, sondern da geht es wirklich eher darum, dass Religion auch ein Problem ist. Und gerade organisierte Religion problematisiert wird und man gesagt, das geht gar nicht. Und
da das möchte ich jetzt gern konkreter wissen.
Ja, also bei Baldur's Gate zum Beispiel, das ist ein Spiel, das ist 2023 rausgekommen von Larian Studios, war ein Riesenerfolg, ist ein Rollenspiel. Das heißt tatsächlich, man nimmt eine Rolle an und geht in die Welt und dann passiert da ein Abenteuer. Das ist schon vorgeschrieben, aber man hat eine hohe Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt, du nimmst einen Charakter, den es entweder schon gibt oder du erstellst dich selbst oder wie auch immer du möchtest. Und dann gehst du eben in diese Welt und bist halt entweder dein selber erstellter Charakter oder ein Charakter, der so eine eigene Geschichte hat in dieser Welt. Also das nennt man dann in dieser Welt Companions. Das sind dann entweder Charaktere, die halt eine eigene, so eingefügte Geschichte haben. Und dann gehst du durch die Welt und erkundest sie und lernst währenddessen von anderen Charakteren, was ist eigentlich die Aufgabe, was ist das Ziel. Du kannst auch sagen, ist mir auch egal, ich laufe einfach nur durch die Welt und sterbe vielleicht. Oder du gehst durch und sagst, ich will aber jetzt nicht krank werden oder so. Also bei Baldur's Gate ist sozusagen der Anfang, du kommst rein und du wirst infiziert mit so einem
Tadpole.
Wie sieht eklig aus? Genau, das kommt in dein Auge und du weißt irgendwie, es ist nicht so gut. Und dann wird dir immer mehr klar, daran kann ich eigentlich sterben und mich verwandeln in so ein ekliges Monster. Und das sagen dir die Charaktere um dich herum, damit das Spiel dir sagt, das ist ein Problem, bekämpfe es. Und du kannst es auch lassen, aber du kannst es eben auch bekämpfen.
Sind die meisten Spiele sehr dualistisch, also sehr stark hier weiß, dort schwarz, gut, böse?
Ich würde sagen, viele sind schon sehr deutlich, was schlecht ist, aber geben einen großen Bereich für Grau, für die Taten, die man selber machen kann. Also man kann mittlerweile in sehr vielen Spielen auch, also man ist da nicht böse, aber du kannst sozusagen der Retter sein und trotzdem so ein bisschen dubios sein. Also stehlen, das habe ich tausendmal in meinem Spiel gemacht, da würde ich auch, also in dem Baldur's Gate Spiel ist das Gefühl, ich so, ach, das nehme ich einfach mit, das sieht ja keiner. Im echten Leben würde ich es jetzt nicht machen, aber in dem Spiel weiß ich halt, das hat für mich Benefits, wenn ich gewisse Dinge habe. Mhm. Weil die irgendwelche tollen Waffen sind oder was weiß ich was. Und genau, der eigene Charakter ist sehr grau und es gibt auch graue Charaktere natürlich, also bei Baldur's Gate, aber auch in sehr vielen anderen Spielen. Das heißt, ich würde sagen, es wird immer mehr mit dieser Ambiguität gespielt. Also das kommt immer stärker rein, weil eben nicht alles einfach gut oder schlecht ist. Und diese, ich glaube, starke Dualität ist schon noch stärker, glaube ich, würde sagen, in westlichen Medien zu finden, in anderen Spielen und auch in anderen Medien. Finde ich, sieht man öfter mal dieses zwischen den Welten, graue Zonen.
Hast du den Eindruck, dass man Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von nicht ganz klar gut oder böse Situationen und Personen, dass man das da lernen kann? Weil das ist ja etwas, was im Augenblick viel diskutiert wird, dass das in unserer Gesellschaft häufig ein Problem ist. Es wird schwarz-weiß gemalt und so diese ganzen Zwischentöne. Mhm. Hält man nicht aus? Also entscheidet man sich für die eine oder für die andere Seite?
Ich würde sagen, es wird zumindest so gezeigt, dass man verstehen kann, woher das kommt, warum man eben dazwischen ist, warum man sich nicht für ein oder das andere, weil man die Schicksale kennenlernt. Das heißt, ohne dass du als spielende Person jetzt selber Freunde hast, die irgendwie was weiß ich was erlebt haben, wie ihre Mutter umgebracht wurde oder was weiß ich und deswegen was Böses machen, aber eigentlich nett sind oder so. Oder so selber, also dieser ganze Character Growth, also das Wachsen eines Charakters ist da sehr überzeichnet oft in Spielen und daran merkt man aber eigentlich, die Gründe sind ja sehr nachvollziehbar. Und dann kann man, glaube ich, recht einfach ohne persönliche Erfahrung lernen, ach, manchmal sind Menschen vielleicht nicht einfach nur deswegen so, weil sie ein boshaftes Inneres haben, sondern weil ihnen was Schlechtes passiert ist, weil sie Gewalt erfahren haben. Und ich glaube, es ist schon auf jeden Fall so ein Raum, wo man das sehen und lernen kann, würde ich schon sagen. Also mir hat das auf jeden Fall gezeigt. Ich bin aber auch also sehr japanisch geprägt durch Anime und Manga, wo Japan hat eben eine ganz starke Betonung auch in der Religion von Ambiguität. Und es ist nicht alles so einseitig. Das habe ich dadurch auf jeden Fall viel, würde ich sagen, gelernt. Aber in Spielen, gerade in den neueren, merkt man das immer wieder. Also als Held ist man ja auch die ganze Zeit darum mordet irgendwelche Leute, aber da macht das natürlich als was Gutes. Und das ist ja auch schon so eine Dissonanz eigentlich, dass man denkt, warum ist das jetzt gut? Das heißt, Spiele versuchen auch einem zu sagen, naja, du machst das ja für diesen Grund und dann wird das manchmal auch in Frage gestellt. Mhm. Ist das denn jetzt wirklich der richtige Weg?
Wenn du als Religionswissenschaftlerin, also du hast mit deinen Schwestern gespielt, das hat dich fasziniert.
Ja.
Dann hast du ja aber wirklich religionswissenschaftliche Forschung dazu betrieben. Mhm. Was fasziniert dich denn als Religionswissenschaftlerin? Wir sind ja immer ein Wissenschaftspodcast.
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich damit angefangen, als ich gemerkt habe, bei Baldur's Gate 3, als ich das angefangen habe zu spielen, habe ich eben sehr viel Zeit damit verbracht, diese Welt zu verstehen. Ich habe das gar nicht verstanden. Es ist alles so kompliziert und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, wie unglaublich religiös durchzogen diese Welt ist. Also Religionskontakte, wie stark Religionskontakte vorkommen.
Was heißt Religionskontakte?
Verschiedene Religionen stoßen aufeinander oder sagen wir die Gläubiger von Religion A und B treffen sich und streiten sich zum Beispiel.
Und das sind historisch real existierende Religionen oder die Spielemacher erfunden haben?
Das sind jetzt vom SpielemacherInnen erfundene Religionen. Also diese basieren eben alle auf diesem Dungeons and Dragons Regelsystem, das ursprünglich lustigerweise sehr nah an weltlichen Religionen war, die es wirklich gab. Aber da gab es irgendwelche Gottheiten aus, also es war sehr christlich erst und dann war es sehr geprägt durch verschiedene Gottheiten aus auch römische Gottheiten und irgendwie nordische Gottheiten, alles, was man so gefunden hat und japanische und hier und da. Und
das
dann
ist
wurde
mit so vielen Gottheiten im
genau,
Christentum, auch
ja.
zumindest in den meisten Varianten ja. des Christentums, bisschen langweilig.
Ja,
da bist du schnell
genau,
am Ende.
Ja, genau. Und dann hat man einfach so alles so genommen und dann hat sich jetzt über die Jahre hinweg entwickelt bei Dungeons and Dragons, dass eben eine sehr sehr große Gottheitenwelt erschaffen wurde. Und die ist eben implementiert worden in dem Spiel und zum Leben erweckt worden, weil da eben diese Gottheiten dann teilweise auch sichtbar sind, als Avatare in die Welt kommen, man selber glauben kann. Und dann kommen die in Kontakt. Also man sieht man sieht Gebäude von irgendwelchen Gottheiten, man sieht aber auch irgendwelche Gläubiger, die irgendwie sagen, ja, also dein Gott ist ja Quatsch, ist ja blöd. Oder dann gibt es eine andere Person, die glaubt an irgendeinen Kult, der irgendwo unterm Wasser ist. Und so, und dann merkt man halt ständig, dass dann auch Streit besteht und dass auch darum gekämpft wird, wer hat eigentlich die Autorität. Und dass das aber auch gar nicht so einfach ist zu sagen. Gerade weil in dem Spiel die Gottheiten auch kommen. Also als Spielerin trifft man die Gottheiten zum Teil in ihren Avatarformen. Also die sehen dann halt aus wie Menschen und kann dann mit denen auch reden.
Was war die wissenschaftliche Frage, die dich da beschäftigt hat?
Genau, da hat mich interessiert, wie wird das eigentlich visuell gemacht? Also wirklich grafisch. Also wie sagen, also das ist jetzt transzendent, keine Ahnung, Gottheit XY. Ich sage ein Beispiel, Mystra ist die Gottheit der Magie. Und diese Gottheit, wie sieht die eigentlich aus? Warum sieht die so aus? Wie wird das grafisch und visuell abgehoben? Das hat mich
also woran erkenne ich
genau.
als Spielerin, dass eine bestimmte Figur eine Gottheit ist
genau.
und nicht ein anderer Charakter,
genau.
der selber aber vielleicht allenfalls Zauberin ist, aber keine Gottheit.
Genau, also das hat mich zum Beispiel interessiert. Mhm. Dann hat mich interessiert, wie werden eigentlich Kulte dargestellt? Weil in dem Spiel ist ein ganz prominentes Feature ein Kult, The Cult of the Absolute. Und dann habe ich mich interessiert dafür, warum ist das ein Kult? Also warum ist dieser Begriff direkt schon da? Und wenn man ReligionswissenschaftlerInnen kennt, da sind wir sehr allergisch mit den Begriffen Kult und Sekte und so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Kult ist ja schon direkt eine Demarkierung davon, dass das irgendwie AbweichlerInnen sind. Dann, wer ist da eigentlich so drinne und warum? Was sind das für Charaktere? Und wie werden die wie grenzen die sich sozusagen wirklich in Klamotten, in den Verhalten ab? Wird das Spiel das sozusagen orchestriert?
Und kannst du kurz eine Antwort darauf geben?
Also der Großteil der Leute, die folgen, sind eigentlich Goblins. Und Goblins sind, wenn man Videospiele kennt oder auch generell Fantasie kennt, oft diese hässlichen Wesen mit den langen Nasen, sehr ungehobelt und oft leider auch gezeichnet dadurch, dass der Stereotyp von den Tribal Religions, also indigenen Religionen, genutzt wird, um die eben als ganz anders darzustellen. Und das sind sehr oft sehr, ne, Totems gibt es dann und dann sind die sehr brutal und nicht zivilisiert. Das ist auch was sehr Problematisches. Und in diesem Kult ist das eben auch genauso. Da gibt es auch Menschen und was auch immer was für alle für Charaktere, aber der Großteil ist diese Goblin-Gruppe, die eben dann brutal ist und keine Manieren hat und denen geht es dann irgendwie nur um Spaß haben und Party machen und die sind auch dumm und das wird auch alles so gezeigt. Also man merkt das visuell, aber man merkt es auch durch die Erzählung der Geschichte, wenn man dann mit denen interagiert. Die haben komische Namen und das ist aber alles sozusagen Rückgriff dann auf leider traurige rassistische Stereotypen.
Also das heißt, man könnte oder kann, sollte vielleicht gerade auch Videospiele unter postkolonial theoretischen und rassistischen, also nicht rassistischen Perspektiven, doch inwiefern rassistische Perspektiven in diesen Spielen durchaus vorkommen und reproduziert werden.
Genau. Und wie sie dann auch eben mit Religion verbunden sind. Also das finde ich total interessant, dass ständig dieser Stereotyp von irgendwie Goblins und Tribal oder indigener Religion zusammen auf. Das finde ich schon interessant. Warum ist das so? Aber wenn man es natürlich sie anschaut, dann kann man da viele Antworten drauf finden.
Ich finde das überraschend, weil in vielen Kontexten ja zurzeit indigene Religiosität eher romantisiert wird, als jetzt rassistisch gelabelt wird im Sinne vom negativ und primitiv.
Ja, ich denke, das ist bei Baldur's Gate jetzt größtenteils so, weil das in D&D so vorkommt, also von historisch gewachsen einfach noch so ist.
Also von Dungeons
and Dragons. Genau, von Dungeons and Dragons, denke ich. Aber es ist eben auch dieses ganz andere, ne? Es ist so das, was abgrenzt dann von den Hauptreligionen. Und das sind eher kirchlich anmutende Religionen, Religionen mit Tempeln, organisiert, mit KlerikerInnen und so. Und das ist sozusagen die Norm, warum entwickelt im Westen, entwickelt für die westlichen Menschen. So, und dann merkt man wieder, okay, irgendwie muss man das andere positionieren. Und wer ist ganz anders? Die Naturreligionen natürlich.
Ja.
Und so wird sich auf Stereotype zurückbezogen, meine ich, um eben diese Andersartigkeit herauszustellen.
Und woran merke ich jetzt visuell, unbewusst oder bewusst, ob eine Figur eine Göttin ist oder nicht?
Also das war jetzt bei Baldur's Gate so, dass die eben so leuchten oder durchsichtig sind zum Beispiel. Also ich fand das aus einer, ich dachte jetzt mal, Medienperspektive interessant oder aus so einer Special Effects Perspektive, dass die oft mit so anderen Stimmen, also ein bisschen volleren Stimmen reden. Das wird dann soundmäßig auch so eingestellt, dass die mehr echoen, dass sie extrem groß sind manchmal oder extrem klein oder dass sie überall sind und alles andere wird schwarz. Also da wird ganz viele, ich sag mal, gibt ganz viele Möglichkeiten, wie das gemacht wird.
Also transzendent wird visuell dargestellt, ohne dass die Spielerinnen und Spieler vermutlich das bewusst reflektieren. Genau, und das ist dann deine Aufgabe als Wissenschaftlerin oder das, was dich fasziniert hat, das zu analysieren.
Genau. Und eine große Sache, die mich noch interessiert hat, war eben Gebäude und wie an Gebäuden und Orten Religionskontakt sichtbar wird. Also da gab es eben diesen Kult und so einen Tempel und der Kult hat diesen Tempel eingenommen und zerstört. Und das wird nicht viel kommentiert im Spiel, aber als Religionswissenschaftlerin, die so Bildforschung macht, also ich mache auch viel so Image-Studies sozusagen, habe ich dann gedacht, also man sieht hier überall Zeichen von Ikonoklasmus, der angewandt wird, um
Kannst du ganz kurz erklären, was Ikonoklasmus ist? Also wichtiges Wort hier in Zürich, gerade haben wir Reformation gefeiert.
Ich sage jetzt mal, Zerstörung von Ikonen und Bildern auf verschiedene Art und Weisen, um eben eine Religion zu diffamieren oder genau, das haben eben die Protestanten bei den Katholiken gemacht. Und das gibt es aber auch in ganz vielen anderen Religionen. Das ist nur so das typische Beispiel, was man oft noch aus der Geschichte kennt. Und diese, also Zerstörung von Statuen, vom Gebäude, Beschmierungen und so Umdekorierungen wurden in diesem Spiel gemacht. Und es wird kaum kommentiert. Also es ist einfach so. Und du siehst direkt, hier ist eine Religion, die eine andere Religion dominiert. Hier will jemand sagen, das haben wir eingenommen. Das ist unseres. Und wir haben es kaputt gemacht, weil es scheiße war. Und wir bringen was Besseres. Und das ist so, also das ist nur in der Grafik sozusagen sichtbar. Und das fand ich so spannend, weil mir sofort gesagt wurde, Danger, Danger, Achtung, die sind böse, weil die haben das Gute. Da weiß man, irgendwie erkennt man dann, ach, das ist der Tempel von der Gottheit, die total nett ist und die voll groß ist. Und wie können die das denn machen und so. Und dann merkt man, ach, hier findet also gerade ein Kampf statt von Autorität.
Ja.
Das fand ich spannend.
Hast du noch ein Beispiel für gegenderte Strukturen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall in vielen älteren Videospielen, aber auch immer noch, viele weibliche Charaktere, die extrem sexy sind. Also die typisch extrem jung und sehr sexuell betont aussehen. Also große Brüste, breite Hüften, sehr dünne Taille oder so.
Mhm. Und Männer nicht? Also wenn
Männer
auch. Über 50% oder 50% Frauen spielen, die jetzt vermutlich zu einem hohen Prozentsatz heterosexuell sind,
ja,
wäre doch eigentlich attraktiv, ein paar schöne Männer zu haben.
Gibt's auch, aber dieses Übersexualisierte, ich würde sagen, fängt jetzt in den letzten Jahren noch mehr an bei Männern, dass man auch öfter mal oben ohne so Skins, also so veränderte Klamotten für die Charaktere kaufen kann, die dann halt sehr sexy sind, auch für Männer. Aber bei Frauen war das eben schon immer so. Also großer Schlitz oder hier Lara Croft, ganz typisches Beispiel. Die ist total die krasse Kämpfer, also Archäologin und Kämpferin und ist aber halb nackt, wenn die da irgendwie durchläuft.
Es gibt ja noch einen, du hast es auch schon erwähnt, noch einen Aspekt bei diesen Spielen, der einen extrem an diese religiösen, spirituellen, transzendenten, wie auch immer, Formen denken lässt. Das sind diese ganzen Kräfte, die man haben kann. Also Zauberei, Magie, ich weiß gar nicht, ob man das so genau differenzieren kann in den Spielen. Hast du dich damit mal näher befasst?
Also ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen reingeschaut, was so die Nutzung ist und warum man da auch eben so religiöse, sag mal, Quellen hat manchmal und manchmal eben auch nicht. Und es kommt wirklich sehr auf die Spielwelt an. Also das hat jetzt sehr viel dann auch mit dem Worldbuilding sozusagen zu tun. Mhm. Was für eine Welt erschafft das Team, das dieses Spiel macht. Aber in sehr, sehr vielen Spielen kann man eben Religion auch als Ressource nutzen, um Magie zu machen. Und irgendwie zu zaubern oder Leute zu heilen. Heilen ist so das typische Ding in jedem Rollenspiel. Aber auch in anderen, sogar in Strategiespielen oder so, wird Religion als Game-Mechanik, also als Spielmechanik genutzt, um gewisse Dinge zu ändern, um die, keine Ahnung, das Volk glücklich zu machen. Jetzt gibt es neue religiöse Regeln, was auch immer das dann sind. Oder man führt jetzt Polygamie ein, damit man irgendwie mit mehr Ländern irgendwelche Kontakte haben kann oder was auch immer. Also Religion wird sozusagen dann auch da als Spielmechanik genutzt und eben in den Fantasieteil, glaube ich, dass das einfach eine andere, coole Variante ist, zu sagen, göttliche Mächte sind hier irgendwie aktiv und du kriegst die Mächte von jemandem anderen. Das macht halt eine schöne Dynamik für eine Geschichte. Also bei so Rollenspielen ist das ganz oft so, dass man dann auch Kontakt zu den Gottheiten hat, dass man dann manchmal von denen Nachrichten bekommt oder sowas. Oder dass die, was weiß ich was, dann auch mal vorbeikommen und also bei Baldur's Gate zum Beispiel vorbeikommen und mit einem reden oder so. Mhm. Genau, und die Magie ist dann anders als die andere Magie. Und das wird dann meistens durch Farben symbolisiert.
Welche Magie ist anders?
Genau, die göttliche Magie wäre dann anders als die Arkane, richtige andere Magie, wie auch man es nennen möchte, die sozusagen einfach aus der Welt kommt.
Ich finde diese Differenz so faszinierend oder eigentlich irritierend, dass jetzt in den meisten westlichen Gesellschaften Religion auch in diesem weiten Sinn, der dann von vielen vielleicht auch als Spiritualität oder Magie bezeichnet wird, ja eigentlich gerade nicht für viele nicht interessant ist. Mhm. Aber offensichtlich in den Spielen einen hohen Attraktionswert besitzt. Wie erklärst du dir denn diese Differenz? Also man könnte ja sagen, in einer sehr säkularen Gesellschaft, für die eigentlich Religion uninteressant geworden ist, und ich meine jetzt wirklich Religion im sehr weiten Sinne, wie wir das im Fach in der Regel auch verstehen, sind auch Spiele, die so stark, also die fast schon gesättigt sind mit diesen religiösen Symbolen und Praktiken, nicht attraktiv. Mhm. Und das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich kenne kaum Spiele, in denen Religion gar keine Rolle hat. Religionen sind in Spielen unglaublich große, einerseits Ressource, aber auch Mechanik, um gewisse Dinge in der Geschichte oder auch in dem Spiel rüberzubringen und zu nutzen. Und ich glaube, dadurch, dass du in den Spielen gar nicht darüber nachdenken muss, ist das jetzt real oder nicht? Gibt es Gott oder die Gottheiten oder wen auch immer? Gibt es die oder nicht? Sondern es ist gegeben, dass die Mächte dann kommen, weil du ja automatisch weißt, du hast diese Klasse des Klerikers gewählt, du gehörst zu dieser Gottheit und die gibt dir Macht. Du siehst es im Spiel, du siehst diese Macht. Und ich glaube, das ist was, was Leute faszinierend finden, was interessante Geschichten macht, wenn nämlich die Götter sich bekämpfen oder so, und was die Welt viel, viel reicher macht. Wenn ich mir überlege, man würde jetzt von Spielen wie Baldur's Gate Religion wegnehmen, das wäre so langweilig, weil das nochmal eine andere Machtdynamik reinbringt, eine andere gesellschaftliche Dynamik reinbringt, Kämpfe untereinander, Streitereien etc. pp., aber eben auch die Möglichkeit zur Erlösung, Hilfe von oben, auch irgendwie fantastische Rettung und Fähigkeiten, die eben vielleicht anders sind als die von anderen Magiern. Also ich glaube, dass Religion da in Spielen wahrgenommen wird als was Positives, nicht immer nur, oder als was zu bekämpfen, was bekämpft werden muss, aber etwas, was gemanagt werden kann. Und das im Spiel sozusagen ja auch klar ist, es gibt diese heiligen Mächte dann wirklich. Weil die ja referenziert werden, die werden irgendwie oder werden auch kritisiert, das ist dann auch okay, aber das ist sozusagen gar nicht persönlich. Und ich habe meine Freundin gefragt, die auch viel so Roleplaying macht und die ist überhaupt nicht gläubig und die hat mir gesagt, ich bin super atheistisch, aber ich finde das cool. Ich mag eigentlich die Idee, so eine Kirche zu haben, so einen Gott zu haben, der mir dann Fähigkeiten gibt, mit dem ich auch in Kontakt treten kann durch Gebete, weil der antwortet ja im Spiel auch.
Das heißt, es wird keine persönliche Überzeugung eingefordert, sondern ich kann etwas ausprobieren, was ich reizvoll finde, unabhängig davon, ob ich jetzt außerhalb des Spiels es für möglich halten würde, dass es irgendwelche magischen Kräfte gibt.
Ja, und vielleicht noch da zu dem Abschluss zu diesem Thema. Unsere Gesellschaft ist ja extrem geprägt von Religion. Also allein die westliche, sag ich mal, deutsche Kultur, schweizerische Kultur etc. ist so durchzogen von christlicher Religion, dass man sich eigentlich, wenn man die Geschichte anschaut, keine Welt ohne Religion vorstellen kann, in verschiedenen Formen. Und das wird eben als unglaublich große Ressource genutzt, um die Geschichte spannend zu machen. Ne? Also dann wirklich, um Intrigen zu gestalten, wo eben auch damals schon historisch die Kirche mit eingebunden war, ist es dann halt in einem anderen Spiel, vielleicht nicht die katholische Kirche oder wer auch immer, sondern irgendwas anderes, aber etwas, was sehr ähnlich ist und diese Rolle sozusagen einnimmt, die Religion in der Gesellschaft hat und das so ein bisschen simuliert oder darstellt, damit man eben einen weiteren Player hat, der nicht nur Volk versus König oder was ist, sondern dann kommt der dritte Player dazu. Und das kann dann irgendwie ein Tempel, was weiß ich was sein oder sonst was. Aber das macht die, also bezieht sich ja immer zurück auf die Geschichte. Und dadurch hast du eben eine sehr dynamische Geschichte, die eben nicht nur sozial ist, sondern eben noch eine andere Dimension hat.
Ja, es ist die Frage, also wenn du das so formulierst, ob das wirklich vor allem das quasi kulturelle Reservoir ist, was immer noch so prägt. Da bin ich nicht ganz so sicher, weil das nimmt ja nur deutlich ab. Also jetzt nicht bei meiner Generation auch schon, aber vor allen Dingen bei der Generation der heute 17, 18-Jährigen ist das vermutlich weitaus weniger, auch die katholische Kirche als Buhmann, jetzt gerade mal wieder mit den Missbrauchsfällen, aber ansonsten ja viel weniger präsent als jetzt in meiner und auch in deiner Generation. Ich vermute, dass dieses, was bei mir als Irritation kommt, wirklich aus einem sehr dann wieder christlich-westlich geprägten Denken, protestantischen Denken einer Glaubensvorstellung kommt, die ja in vielen, das wissen wir ja, in vielen religiösen, spirituellen Praktiken eigentlich keine Rolle spielt. Also in Japan zum Beispiel, in China tut man sehr viele Dinge, wenn man die Leute fassungslos fragt, was ich in den ersten Semestern noch gemacht habe, ob sie das wirklich glauben. Nö, natürlich nicht. Aber man macht es und es ist irgendwie ein gutes Gefühl, die Räucherstäbchen bei dem Tempel, das Ritual dort in Auftrag zu geben, gehört dazu, geht mir besser, wenn ich es mache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht irgendwie groß was abläuft, aber der Gedanke ist schön.
Ja.
Und das kann man natürlich in Spielen dann sehr viel unkomplizierter und spielerischer ausleben und ausprobieren.
Ja, und gerade wenn man so Cross-Cultural Games sich anschaut, also Games, die in anderen Ländern spielen, wie Japan, dann wird immer ständig sich auf Mythologie bezogen. Ne? Also das ist so eins der hauptgeilen Themen, die alle auch total super finden in Japan und außerhalb von Japan, weil du damit eben so unglaublich gute Geschichten machen kannst und Charaktere nutzen kannst, die auch alle kennen, was auch den Einstieg erleichtert und nicht nur historische Persönlichkeiten sind, sondern halt eben noch eine andere Dimension hinzufügen. Ja.
Jetzt sind wir ziemlich weit mit der Zeit fortgeschritten und Evelyn, du hattest ja angekündigt, dass es Fragemöglichkeiten gibt. Ist die genutzt worden? Sind die genutzt worden?
Die ist sehr rege genutzt worden. Eine Frage, die oft hochgevotet wurde, war, gibt es denn in der realen Welt GamerInnen, die sich als Gläubige dieser erfundenen Religionen bezeichnen?
Also es gibt auf jeden Fall den Jediismus, der sich ja irgendwie so ein bisschen als Spaß aus dem Star Wars Universum entwickelt hat und dann irgendwie aber auch so, also da ist man nicht so ganz sicher, ist es jetzt eine hyper-real Religion oder ist es jetzt, also glauben die Leute jetzt daran oder ist es nur so ein Spaß gewesen? Das weiß ich jetzt bei Spielen tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die sehr aktiv Rollen spielen und dann in Spielen wie World of Warcraft zum Beispiel Gottesdienste feiern, was gar keine Spielmechanik ist, das machen die selber als Kollektiv, sagen aber, dass sie nicht religiös sind. Genau. Sowas
gibt es. Kannst du erklären, wie das funktioniert? Wie kann man bei World of Warcraft, obwohl das nicht eigentlich zur Spieldynamik gehört, als Gemeinschaft Gottesdienste feiern?
Ja, also ich weiß das alles durch Anna Kira Hippert, muss ich sagen, denn die hat eine Forschung dazu gemacht. Deswegen habe ich das mitbekommen. Die hat nämlich herausgefunden, dass es so Gilden gibt, also es sind dann so Gruppierungen, denen man sich anschließen kann, die sich da treffen. Und dann sagen die im Chat, also dann gehen die in die Kirche rein und schreiben im Chat, was sie machen. Da kannst du nicht hin, also die können ja nicht beten, die Charaktere. Aber du kannst sozusagen dann da rein gehen in die Kirche und dann schreiben die im Chat, was die jetzt machen. Der und der betet, der und der macht das, der hält die Hände hoch, das Licht kommt. Da kann man so Effekte machen vielleicht, aber das ist wirklich was anderes. Also da musst du Anna nochmal fragen, aber das ist wirklich sehr witzig, weil das gehört überhaupt nicht zum Spiel dazu.
Das heißt, da hat sich Religion verselbstständigt.
Genau, ja. Das ist wirklich spannend.
Eine Frage schließt, glaube ich, an die Frage von Dorothea, ob Religion in den Games stark dualistisch ist, worauf du, wenn ich mich richtig erinnere, geantwortet hast, dass Religion in Japan viel mehr Ambiguität enthält. Kannst du dazu noch was sagen, woran sich das zeigt?
Also ich empfinde Japan als extrem offen dafür, Charaktere auch gerade in so Spielen oder Filmen oder so darzustellen, als sie sind irgendwie gut und böse gleichzeitig. Und die Bösewichte sind fast immer auch, also haben so eine Geschichte, die dann immer zurückkommt, dass sie eigentlich nur böse sind aus diesen fünf Gründen und eigentlich gar keine so schlechten Menschen sind. Nicht alle, aber das kommt wirklich sehr, sehr oft vor in Japan. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Gottheiten in Japan oft sowohl gut als auch schlechte Dinge tun. Also die können dann einerseits angebetet werden, geben dir gute Dinge zurück. Wenn du aber nicht Anbetung betreibst, also zum Schrein gehst und irgendwelche Sachen opferst, dann kommen die eben auch sauer zurück oder so. Und ich glaube, das ist natürlich je nach Gottheit anders und je nach Schrein anders. Das ist super lokal auch. Aber man kann schon sagen, dass Gottheiten da eben nicht gut oder böse sind, sondern die haben meistens beide Eigenschaften. Und das führt eben dazu, dass die Leute auch das wissen und deswegen vielleicht noch mehr die gute Seite hervorbringen möchten aus Angst. Genau.
Ich lese eine letzte Frage, weil es ziemlich deutlich ist, was die Leute wissen wollen aus dem Publikum. Die passt auch gut zum Festival. Wenn im Spiel alles gut werden kann, ist es dann nicht noch frustrierender, dass im Leben gerade nicht alles gut wird?
Also ich finde es schön zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, im Spiel was zu machen, was in der realen Welt nicht schön ist, also was nicht funktioniert, meine ich. Also, dass ich sagen kann, so, ich gehe jetzt nach Baldur's Gate und mache da irgendwie verschiedene Varianten, auch schlechte Varianten oder gute Varianten aus dieser Welt und habe sozusagen die Erfahrung, wenn ich die gute Variante wähle, dass ich dann viele Charaktere gerettet habe. Und das gibt mir persönlich, ganz persönlich, auch Hoffnung. Es ist möglich, natürlich nicht in diesem Einzel-Effort, wie es jetzt bei Baldur's Gate zum Beispiel ist, dass dein Charakter das alles macht. Aber dass die Möglichkeit da ist, dass wenn man gemeinsam arbeitet, gemeinsam diese Dinge versucht, sich anstrengt und sozial aktiv irgendwie zum Beispiel versucht, die Klimakrise zu beenden, dann kann man schon was schaffen gemeinsam. Und das diese Hoffnung ziehe ich schon daraus. Aber natürlich, manchmal gehe ich auch ins Bett und denke mir, na toll, jetzt habe ich morgen trotzdem noch die Abgabe, die ich machen muss, oder habe immer noch den Streit, der an meinen Sohlen klebt und denke mir, ja, muss ich jetzt trotzdem mich drum kümmern. Ich glaube, psychologisch für mich persönlich ist es hilfreich, immer diese Erfahrung zu haben und auch so eine unglaublich überhaupt nicht in meinem Leben zu tun haben, eine Erfahrung zu haben, wenn ich in der Realität irgendwie eine Wissenschaftlerin bin, die irgendwie zu Hause an ihrer Forschung arbeitet und manchmal Feldforschung macht, dann irgendwie Magie zu haben und zu sagen, so, den Drachen töte ich jetzt aber. Das ist schon cool. Und dann denkt man so, so, jetzt habe ich das zumindest geschafft. Das Paper liegt noch da, aber diesen Drachen habe ich besiegt und 500 Goldcoins dafür bekommen oder so.
Würdest du sagen, dass das auch was mit der Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu tun hat? Also man hat ja, macht ja oft die Erfahrung, dass egal was ich tue, es hilft nicht. Und gerade als wissenschaftlicher Nachwuchs, man hat es nicht in der Hand, ob man irgendwann das Glück hat, eine entfristete Stelle zu haben. Ja. Wenn man einigermaßen bei Verstand ist, weiß man das. Und die Erfahrung aber nicht in allen Situationen des Lebens, auch im realen Leben, dem ausgeliefert zu sein, dieser Unsicherheit, die im Spiel bestätigt zu sehen, ich kann was verändern, ich habe eine Wirksamkeit, dass das einen letztendlich empowert.
Also mich schon, mir hilft das auch so zu sehen, wenn die Level höher gehen und wenn ich merke, ich kann das jetzt besser. Also wenn ich so Spiele, wo man so Techniken lernen muss oder so und du schaffst es dann irgendwann, hast du das Gefühl, das ist so eine kleine Sache, es ist überhaupt nicht relevant, aber für mich persönlich ist es total der Boost. Ich denke mir dann, wow, ich habe es jetzt geschafft. Das interessiert zwar niemanden außer mich selber und vielleicht meinen Mann, der sich das anhören muss, aber das gibt mir schon ein Gefühl davon, dass ich es schaffen kann und das... Ja, dass ich irgendwie positiv bin danach. Ja, würde ich schon, also bei mir persönlich würde ich das schon sagen. Ja, außer macht es einfach Spaß. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Man hat einfach, man macht ja dann was, was Spaß macht und dazu führt, dass man etwas Tolles macht, wenn man jetzt so Abenteuerspiele spielt. Ich glaube, diese Kombi ist auch nochmal gut, dass wenn man Dinge tut, die einem Spaß machen und dann noch was Gutes tut, dass das irgendwie einen Boost gibt für das Selbstwertgefühl.
Danke euch beiden für das spannende Gespräch. Schön, dass ihr hier wart. Ich wurde zumindest ein bisschen erleuchtet. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, das war in dem Fall dank dem RefLab Podcast Festival, ein Podcast der Universität Zürich, diesmal eben live hier in der Halle. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr findet uns so auf den gängigen Plattformen und auf Instagram könnt ihr uns auch folgen. Nicht nur Dunja und Anna, die wir in den Shownotes dann noch verlinken, sowohl mit euren wissenschaftlichen Publikationen als auch mit euren Adressen. Wer uns auf Instagram folgen möchte, das ist Erleuchtung_garantiert. Und ich hoffe, zumindest für heute Abend mit dem Podcast ist alles gut geworden. Vielen Dank.
Vielen Dank.